Herzlich willkommen zurück, liebe Zuhörer, zu einer neuen Folge unseres MAG-Talk.
Mein Name ist Tim Erkenberg und ich bin euer Moderator und begleite euch zusammen mit meinem Gast und Kollegen Daniel Koschmar-Schrapp durch ein neues spannendes Thema, was wir definitiv mal diskutieren müssen, und zwar OT und OT-Security, also wirklich den Aspekt der Sicherheit, der relevant ist und immer relevanter wird. Es ist schon ein altes Thema, OT. Ja, es ist nicht so, dass das etwas brandneues ist, aber es war lange Zeit nicht so stark auf dem Schirm der Leute. Man hat es nicht so wirklich wahrgenommen. Es war immer da, es war relevant, aber dass Sicherheit relevant wird und auch im Rahmen zum Beispiel von Industrie 4.0, Vernetzung etc. wird es immer wichtiger, genau diese Themen zu besprechen. Und dafür bist du da. Daniel, du bist Business Manager bei der Magellan-Netzwerke GmbH und beschäftigst dich sehr stark mit dem Thema OT Security und OT. Kannst du noch ein bisschen was von dir erzählen und wie so dein Alltag aussieht, was du so bei der Magellan machst?
Ja, gerne, Tim. Mein Name ist Daniel Koschmar-Schrapp, für den einen oder anderen etwas kompliziert. Und ich würde dir gerne, beziehungsweise euch, darüber etwas erzählen, was ich eigentlich den ganzen Tag bei der Magellan mache. Hauptsächlich bin ich dafür zuständig, die Produkte und Kundenwünsche zu erfüllen. Das heißt, dass ich auch in Kontakt mit den Herstellern stehe, neue Produkte bewerte und ob wir diese in unser Portfolio aufnehmen oder nicht. Dazu zählt aber auch, neue Themen aufzugreifen oder beziehungsweise uns in Themenbereichen besser aufzustellen, wie zum Beispiel im Bereich OT. In den letzten paar Monaten habe ich mich sehr stark mit dem Thema befasst. Zu meiner Person muss ich auch sagen, dass ich in der Vergangenheit sehr viele Security-Tests gemacht habe als Penetration-Tester und dadurch auch teilweise Erfahrungen beziehungsweise Expertisen sammeln konnte, was eigentlich die Bedrohungslage im OT-Netz für eine Unternehmung bedeutet und welche Herausforderungen Unternehmen dabei haben, diese zu beseitigen und nicht jeden Angreifer, der daherkommt, ein offenes Tor zu verfügen. Zu stellen, Tim.
Ja, wunderbar. Ich glaube, dann bist du genau richtig und du wirst uns definitiv ein paar interessante Details und auch Fallbeispiele oder Praxisbeispiele mitgebracht haben und ein bisschen davon berichten können. Deswegen starten wir aber erstmal mit der wichtigsten Frage. Ja? OT und IT, das sind zwei Begriffe. Es wird häufig vermischt oder ist manchmal nicht ganz klar, was ist was. Können wir das noch einmal herausarbeiten, dass wir alle Leute nochmal abholen?
Ja klar, das ist natürlich immer die Standardfrage, die uns herangetragen wird oder auch mir, was der Unterschied generell ist. Wenn man einfach mal sich das Wort OT zur Brust nimmt und da sieht man oder liest man, dass es Operational Technology bedeutet und das beinhaltet eigentlich jegliche Soft- und Hardware, die funktionelle Ausführungsfunktion in einem Produktionskontext haben. Das heißt, Maschinen, die etwas steuern oder messen können. Im Vergleich zur Informationstechnologie, also IT, im Fachjargon genannt, wird es hauptsächlich angestrebt, Informationen zu verarbeiten, sei es zu speichern, beziehungsweise in andere Systeme noch weiter umzuleiten. Und da sind auch die Ziele ganz anders. Das heißt, bei der OT geht es wirklich darum, Prozessabläufe am Laufen zu halten und da geht es darum, diese verschiedenen Produktionswege oder Messwege, die bei einer Produktion aufkommen, nicht zu stören. Bei der IT haben wir da einen kleinen anderen Ansatz. Da geht es natürlich darum, dass wir auch einen reibungslosen Verlauf haben wollen. Jedoch ist es dort einfacher, die Lauffähigkeit aufrechtzuerhalten, sei es mit redundanten Systemen, was bei der OT nicht so einfach ist. Du hast ja auch so schön in der Intro angekündigt bzw. dem Zuhörer mitgeteilt, dass OT, das Thema OT ja schon eigentlich ein sehr altes Thema ist. Das ist nichts Neues, das ist schon ja seit Jahrzehnten eigentlich aktuell. Das heißt, in jeglicher Form willst du es wiederfinden, im Produktionskontext, in öffentlichen Einrichtungen, sei es im Fahrstuhl, Steuerungseinheiten für Licht, aber auch im öffentlichen Raum, siehe öffentliche Verkehrsmittel. Das ist also so, dass du an jeder Stelle quasi OT-Komponenten findest, die Dinge steuern oder messen können. Das ist zum Beispiel der größere Unterschied. Aber in dieser OT-Landschaft, wie ich eingangs erwähnt habe, gibt es auch ganz klassische IT-Komponenten, Server, Clients, die einem ITler sehr vertraut sind. Aber dann gibt es wieder Komponenten, die eher einem Elektrotechniker vertraut sind. Sogenannte PLCs oder SPSen, das sind speicherprogrammierbare Einheiten, die Maschinen steuern oder messen können, beziehungsweise Werte auslesen können. Das war vielleicht der größte Unterschied.
Okay, und wir sehen, die Welten wachsen zusammen. Also das heißt, durch die Anbindung an Netzwerktechnologie oder klassische IT-Komponenten ist es mittlerweile auch so, dass natürlich die Angriffsvektoren oder die Möglichkeiten der Angriffe auch aus dem Internet relevant werden. Aber bevor wir dazu kommen, fällt mir gerade noch etwas ein, um die Verwirrung komplett zu machen. Es gibt ja noch was, IoT, ja, das Internet of Things. Und da werden teilweise auch Sachen vermischt, habe ich festgestellt, auch von Herstellern, ja, dass OT-Lösungen oder OT-Security-Lösungen mit IoT gekoppelt werden. Macht das Sinn oder ist das einfach nur eine Verwirrung im gesamten Begriffsdschungel?
Das ist sehr verwirrend, wenn man das sich anschaut. Aber man kann sich das vielleicht so merken, dass die IoT-Komponenten viel dichter zum Beispiel an bestimmte Dinge gekoppelt sind. Also Internet of Things, dass halt jedes Objekt zu einem operativen Einheit wird des Internets. Das heißt, klar, Wearables wie Smartwatches, andere Devices, die zum Beispiel deine Herzfrequenz messen können oder auch Lampen, das sind halt die Klassiker. Das sind aber keine OT-Komponenten, weil OT-Komponenten ja teilweise bzw. hauptsächlich auch im industriellen Kontext genutzt werden. Aber dieser Übergang ist halt teilweise fließend, teilweise aber auch sehr abstrakt. Ja, das bedeutet, dass du jetzt keine Industrieanlage logischerweise bei dir ins Zimmer stellst, die man klar definiert, okay, sie steuert einen industriellen Zweck. Ja, und bei den IoT-Komponenten ist teilweise eher dieser Gedanke da, dass jedes Objekt ein internetfähiges Gerät werden kann. Und man muss dazu sagen, dass der Grundgedanke bei IoT-Geräten ja darauf beruht, dass die Konnektivität zum Internet immer vorhanden sein sollte. Ja, dass halt die Dinge mit dem kommunizieren können. Das war bei der klassischen OT ja eigentlich nicht der Gedanke. Du hast ja schon angesprochen, dank der Transformation und Digitalisierung möchten natürlich jetzt alle Geräte miteinander kommunizieren. Und das war ursprünglich nicht der Grundgedanke von OT-Komponenten, was auch eine Differenzierung dann darstellt.
Also das heißt, mein neuer Backofen, den ich jetzt zu Hause habe, der hat nämlich WLAN. Ja, das wäre auch eine IoT-Komponente.
Genau, quasi. Das ist ein klassischer IoT-Komponent. Ja. Oder dieser, wahrscheinlich jeder, der ein Informatikstudium gemacht hat, der wird am Anfang immer diesen tollen Kühlschrank mal gehabt haben, wenn es um Thema IoT ging, den es ja immer noch nicht richtig gibt, beziehungsweise noch kein Schwein kauft, weil es einfach Usability vielleicht noch nicht so ausgereift ist. Aber klar, normale Haushaltsgeräte fallen klassisch unter diese Devices, die unter IoT dann fallen würden.
Ja, okay, danke, dass du noch mal ein bisschen Licht da reingebracht hast. Ich denke, das war auf jeden Fall ein guter Start, um noch mal die Begriffe aufzuklären und die Verwirrung dann doch möglichst gering zu halten. Okay, dann können wir direkt weitermachen, denn wir haben schon mehrfach über Security gesprochen und warum es relevant wird, im OT-Bereich doch genauer zu schauen, was muss ich eigentlich schützen, warum brauche ich Security? Wir hatten da den Punkt, okay, IT und OT schmelzen ein bisschen zusammen bzw. verschmelzen durch Netzwerktechnologien und so weiter und dadurch vergrößern sich die Angriffsmöglichkeiten generell, weil teilweise Produktionsstraßen oder andere industrielle Anlagen auch von außen grundsätzlich zugänglich wären, wenn sie nicht geschützt wären, ja? Durch Anbindung an öffentliche Netzwerke, das Internet oder generell ans Unternehmensnetzwerk auch schon. Ne? Angreifer können ja auch von innen kommen, ja?
Genau, die Angriffsoberfläche ist natürlich immens gestiegen, seitdem halt Unternehmen die digitale Transformation anstreben. Durch die hohe Vernetzung werden Angriffsvektoren auf einmal wieder aktiv, die man längst vergessen hat. Wenn man denkt, dass diese OT-Komponenten ja teilweise dieselbe Software und Hardware benutzen wie reine IT-Komponenten, aber leider auf dem Level vor 10 Jahren. Das bedeutet, wenn sich natürlich ein Angreifer Zugang zu diesen Netzen verschafft, sei es jetzt per Insider-Job, dass sie in der Produktionsstraße das machen, aber auch per Internet, wird das auch leichter als gedacht, weil man kann teilweise die Internetverbindung der Geräte nutzen, also die Dinge sind im Internet auffindbar, mit diversen Programmen, die das Internet durchsuchen nach gewissen Gerätschaften, findet man dann Komponenten, klassischerweise Windows-Betriebssysteme als Beispiel vielleicht mal, die Sicherheitsschwachstellen haben vor circa 10 Jahren. Da bringt der Begriff Low-Hanging Fruits eine ganz neue Bedeutung, weil man könnte sich quasi auf den Rücken legen und würde da Schwachstellen entdecken, wo man sich überhaupt nicht anstrengen muss. Und das ist halt der große Punkt.
Ja, das klingt sehr kritisch, auf jeden Fall. Genau. Das muss man wissen und auch genauer betrachten. Ja? Sollte jedes Unternehmen wirklich nochmal nachschauen, ob man betroffen ist oder nicht. Sehr relevant.
Genau, das ist ja das Problem. Die meisten Unternehmen kennen ihre Schwachstellen nicht. Und das ist ja der Punkt, die Sichtbarkeit der verschiedensten OT-Komponenten überhaupt zu gewährleisten. Weil wie will ich etwas schützen, wenn ich es nicht kenne? Und die meisten Unternehmen haben das große Problem, dass sie ihre Inventare oder das Inventar von den Gerätschaften überhaupt nicht vorhanden haben und gar nicht abschätzen können, wie groß ist denn jetzt überhaupt meine Angriffsfläche. Und durch schnelles Wachstum und auch der Drang nach Digitalisierung eröffnet natürlich an Angreifern da neue Möglichkeiten. Und wenn sich dann Unternehmen damit beschäftigen, kommen die schnell auf das Problem, dass sie erstmal vor einer Aufgabe stehen, wie mache ich es und welche Geräte sind jetzt am dringendsten zu schützen. Weil klar, was ich eben meinte, was man nicht kennt, das kann man vielleicht auch nicht schützen.
Das heißt, Sichtbarkeit ist jetzt ein erstes großes Stichwort, wie man an die Sache rangehen kann. Erstmal Transparenz und Sichtbarkeit, wissen, was habe ich und zu wissen, was muss ich schützen. Ja, und dann kommt natürlich die Frage, wie kann ich es schützen? Ja, und dazu muss man sich natürlich auch immer die Frage stellen, wie kritisch ist das denn, wenn etwas ausfällt? Wo sind denn die größten Schwachstellen? Oder vielleicht nicht Schwachstellen, sondern kritischen Punkte, die ich unbedingt schützen muss, weil sonst steht im schlimmsten Fall meine ganze Produktion still.
Genau, das ist ja der Punkt. Der größte Horror ist natürlich, wenn die Produktion stehen bleibt. Insofern, dass quasi die Gelddruckmaschine des Unternehmens ist. Und daher muss man auch Vorsicht walten lassen, was man überhaupt tut. Zum Beispiel, um Schwachstellen zu erkennen, könnte man ja wie klassisch bei IT-Systemen mal auf die Idee kommen, machen wir doch mal einen schönen Scan des Netzwerkes und schicken einfach schön fröhlich Datenpakete in das Netz rein. Ist wohl die schlechteste Idee, was man machen kann, wenn man ein OT-Netz kontrollieren will. Weil das kann zum Beispiel da direkt dazu führen, dass die Komponenten quasi damit überfordert sind und den Betrieb einstellen. Und das wäre natürlich fatal für die Produktion und somit auch für das Unternehmensziel, Geld zu generieren mit den Produkten, die produziert werden sollen. Deswegen ist ganz klar, dass da erstmal die Awareness getroffen werden muss für das Thema. Das heißt, dass IT und OT Verantwortliche erstmal miteinander sprechen müssen, welche Faktoren für sie wichtig sind. Wenn die eruiert worden sind, kann man ganz klar die Angriffspunkte definieren, die gefährlich sind. Und verschiedenste Techniken benutzen, um diese zu beseitigen. Sei es auf Netzwerkebene, sei es auf Softwareebene, um einen gewissen Standard an Sicherheit zu etablieren. Und es gibt auch Richtlinien, die quasi eine Blaupause bieten, um das zu gewährleisten. Das ist zum Beispiel IEC 62443. Das nehmen viele Architekten für so OT-Landschaften, um einfach mal ein klares Konstrukt zu haben, wie man diese Netze und Geräte schützen kann.
Kritische Infrastrukturen fällt mir gerade noch ein. Ja, also das Wort kritisch, zählen solche Bereiche auch zur OT? Das heißt zum Beispiel Stadtwerke, Wasserwerke, vielleicht Energieunternehmen, Energienetze, ja, und so weiter. Gibt es viele Beispiele, aber das spielt doch auch so in einem Kontext zusammen.
Genau,
oder?
Das ist einer der wichtigsten Punkte generell, wenn man überlegt, wo OT-Komponenten eingesetzt werden. Und wenn die Welt natürlich schön wäre und wir alle auf einer grünen Wiese tanzen würden und da über uns ein Regenbogen flattern würde, dann wäre es ja gar kein Thema, dass wir uns über Security Gedanken machen müssen. Aber aktuelle Lagen und auch Bedrohung von jeglichen Parteien, die auf uns wirken, erfordern es, dass wir uns oder beziehungsweise die Unternehmen schützen. Und kritisch ist halt so, dass kritische Infrastrukturen natürlich auch allen dienen. Ja? Wenn du dir vorstellst, dass du auf einmal keinen Strom mehr hast, welche Bedeutung das für dich hätte als Person, dass du nicht mehr einkaufen gehen könntest, du könntest deine Wohnung nicht mehr beleuchten, du kannst nicht mehr teilweise kochen. Und da ist natürlich ein höherer Schutz vonnöten, um Angriffe abzuwehren, aber auch zu erkennen. Weil im IT-Sicherheitsgesetz 2.0 sind Anforderungen da, dass zum Beispiel eine Angriffserkennung vorhanden sein muss, dass man überhaupt kennt, okay, findet gerade ein Angriff statt und kann ich ihn auch vielleicht dann abwehren? Und diese Erkenntnis sind allen Kritisbetreibern aufgefordert, diese zu erfüllen und auch dementsprechend zu handeln.
Okay, das ist ja auch alles fest geregelt, das denke ich mir. Ne? Da gibt es feste Regelwerke, gesetzliche Vorgaben und Regulatorien, die genau das vorgeben. Erstens, was ist eine kritische Infrastruktur? Fällt man da drunter? Und zweitens, wie muss eine kritische Infrastruktur geschützt werden? Welche Anforderungen gibt es? Da gibt es ja Maßnahmenkataloge und. Ne, ganz viele Themen, Normen.
Da gibt es sehr viel, was man beachten muss. Und deswegen ist das Thema auch nicht so einfach, weil erstmal muss man feststellen, gehöre ich überhaupt zur kritisch? Ja, es gibt viele Unternehmen, die fragen uns, gehöre ich zur kritischen Infrastruktur von Deutschland? Beispiel eine Molkerei. Und da ist es auch die Frage, ja, ist immer abhängig von ein paar Parametern, ob du es bist oder nicht. Und das muss man erst herausfinden, wie zum Beispiel, wie hoch ist die Produktionsmenge? Und, oder bin ich jetzt, erzeuge ich wirklich Strom für die Allgemeinheit? Manche erzeugen Strom für einen anderen Bereich, aber nicht für die Allgemeinheit. Mhm. Dass man das erstmal analysiert. Und das ist auch, die Herausforderung, erstmal festzustellen, ist jemand überhaupt kritisch? Und natürlich herauszufinden, was die jeweilige Unternehmung tut. Weil man kann nämlich bei OT-Security nicht einfach eine Blaupause nehmen und überall drauf klatschen, sondern man muss sich an bestimmte Bestimmungen halten, wie zum Beispiel auch Bestimmungen, die von kritischen Infrastrukturen gefordert werden seitens des Staates.
Okay, wie kann ich mir denn einen Angriff vorstellen? Weil das war jetzt so das Nächste, was mir in den Kopf gekommen ist. Wenn ich jetzt erkannt habe, erstens, ich bin Betreiber einer kritischen Infrastruktur oder habe viele OT-Komponenten in der industriellen Produktion und habe gemerkt, okay, der Schutzbedarf ist definitiv da, dann fängt man ja auch darüber nachzudenken, okay, was tut ein Angreifer, um gegebenenfalls meine Produktionsstätte oder Produktionsstraße lahmzulegen oder meine kritische Infrastruktur zu beeinflussen oder lahmzulegen? Ja? Du hast Erfahrungen gesammelt, auch als Pentester in der Vergangenheit.
Richtig.
Kannst du irgendwie ein paar Praxisbeispiele nochmal einfach erzählen, sodass wir ein Gefühl dafür bekommen, wie fängt das an? Ja? Wie wird ein Angriff aufgebaut? Und was kann ich tun, um dann mich vorzubereiten und gegebenenfalls die Angriffe abzuwehren?
Also du möchtest jetzt gerade, dass ich aus dem Nähkästchen plaudere.
Ja, genau.
Habe ich das richtig verstanden?
Wollte ich jetzt nicht so sagen, aber
ja. Okay, ja, nee, gerne. Ja, du musst dir so vorstellen, du suchst dir natürlich immer bei einem Angriff immer den schwächsten Punkt. Ist ja so, immer die Kette ist so stark wie das schwächste Glied. Und die Angriffe können sehr divers sein. Also vielleicht ein Klassiker, den auch Menschen aus der IT sehr gut kennen, beziehungsweise die Angriffe ähneln sich sehr, Phishing-Kampagnen, ja, dass du halt einfach versuchst, einen Administrator von einem OT-Netz eine Phishing-E-Mail zu senden. Und wenn er natürlich dann Zugang zu dem System hat, dann hangelt man sich ganz klassisch an diesen Berechtigungen, welche der Admin innehat, in dem Netz weiter vor.
Ja.
Das ist dann natürlich auch sehr einfach, wenn man es mal einmal geschafft hat, sind die Hürden relativ leicht, weil wenn derjenige sich natürlich, wenn man die Credentials von dem User hat und der sich per RDP-Session zum Beispiel auf einen Remote-Rechner für so eine OT-Anlage verbindet, die Anlage natürlich jegliche Schwachstellen hat, die man kennt, dass es einfach ist, sich da einzunisten. Und was man dann auch sieht, ist, dass durch die Segmentierung oder nicht vorhandene Segmentierung Angreifer dann auf einmal auch Möglichkeiten hat, angrenzende Systeme zu erblicken. Das heißt, man kann die, wenn man einmal ein Tor gefunden hat in dem Netz, sich sehr schnell weiter verbreiten, weil die Netze teilweise nicht segmentiert sind. Das heißt, dass sie auch teilweise direkt an IT-Netze angeschlossen waren, was natürlich schön ist, weil man konnte sich in diesen Netzen sehr schön verbreiten, insofern, weil keine Angriffserkennung vorhanden war. Mhm. Also typische Angreifer gehen auch so vor, die wollen ja nicht entdeckt werden. Deswegen verhalten sie sich erstmal sehr ruhig und versuchen erstmal zu schauen, was es so gibt in dem Netz. Das machen die teilweise auch mit Scans, ja. Aber die Angreifer wissen ja auch, wenn ich jetzt alles scanne, könnte es zu Produktionsstörungen kommen und das wird dann wieder einem auffallen.
Also quasi einnisten und ausspionieren.
Genau.
Erstmal ganz in Ruhe und vor allem unentdeckt bleiben.
Genau, ja. Unentdeckt bleiben, das ist so eigentlich bei jedem Angriffsvarianten eigentlich die Hauptintention erst, dass man unentdeckt bleibt. Und dann kann man natürlich alle Angriffsszenarien fahren, die man kennt. Auch logischerweise Verschlüsselung der Systeme, Ransomware einpflegen. Aber natürlich Hauptziel ist dann vielleicht auch weiter ins IT-Netz zu kommen. Aber wenn es natürlich Angreifer vorhaben, die Produktion zu stören, wäre es natürlich auch für die auch ein leichtes. Man darf aber auch nicht außer Acht lassen, dass auch Inside-Jobs möglich wären. Das heißt, dass man aktiv an die Geräte rangeht, ist auch im Zweifelsfall oder in den meisten Fällen auch einfacher, weil die Zugänge oder Zugangsbeschränkungen physischer Natur sind natürlich da nicht so hoch, wie wenn man einfach in ein Rechenzentrum reingeht. Da wird es natürlich schwieriger, weil in der Produktion sind so viele Menschen, da ist es halt dann vielleicht einfacher, direkt an die Geräte zu gehen, um vielleicht Schadcode einzuführen, ja, um halt sich dann darin auszubreiten in IoT-Netzen.
Ja, guter Punkt. Ja, vielleicht auf einem riesigen Werksgelände, was normalerweise schon ganz gut überwacht ist, aber wenn man einmal drin ist, kann man sich da wahrscheinlich freier bewegen als jetzt im Rechenzentrum, weil Rechenzentrum ja doch meistens noch einen höheren Sicherheitsbereich hat als ein klassisches Werksgelände.
Genau, das wäre, wie gesagt, wir haben jetzt den Angriff per Phishing, der physischen Natur, aber auch so Angriffsvektoren, was wir auch eben hatten, dass die Geräte einfach frei im Internet stehen. Das ist halt dann fast für jeden Menschen dann möglich.
Eine Einladung quasi.
Einladung, ja. Genau. Du siehst dann, siehst ja auch teilweise sind auch einfach ganz klassische Webportale, die ansprechbar sind. Und das ist natürlich jetzt, man muss schon danach suchen, ja, aber es ist einfach möglich, dass du dann zum Beispiel einen Windpark eine Webanwendung hast und dann klassische Angriffe fahren kannst, Bootforcing, weil dass du dann halt Passwörter errätst und dich einloggen kannst. Teilweise sind auch die Sachen überhaupt nicht geschützt, dass du dich einfach einloggst und halt Daten abrufen kannst oder dann natürlich auch verändern. Das Verändern ist natürlich das Schlimme, wenn du dir vorstellst, dann Angreifer dann maßgeblich versuchen, Pumpen zu deaktivieren bei einer Fabrik, die dann die Pumpen zur Kühlung benötigen, das dann schlimme Folgen hat, was dann auch mal in materiellen, aber auch im schlimmsten Fall auch in menschlichen Schäden sich auswirken kann, ist es natürlich eine sehr, sehr prekäre Situation. Ich muss auch sagen, auch für als Angreifer, die Motivation muss ja da sein anscheinend und natürlich auch das Bewusstsein dafür. Und das ist auch dann nämlich erschreckend, wie dann Menschen so agieren. Auch wenn man schaut, dass diese OT-Komponenten ja nicht nur in Fertigungsstraßen, dann sind auch in Krankenhäusern. Ja, und dann sind natürlich auch Angriffe möglich auf den klassischen Art und Weisen, die ich jetzt eben auch schon mal aufgezählt habe.
Das ist natürlich besonders kritisch zu bewerten. Aber man hat ja auch in den letzten Jahren gesehen, dass die Angriffe zunehmen und teilweise wirklich große Schäden verursachen. Und das Bewusstsein kommt jetzt auch immer mehr, auch für OT-Security, dass da wirklich ein großer Sicherheitsbedarf herrscht. Und da kommt man dann vielleicht auch an den Punkt und sagt, welche Lösung haben wir? Ja, wie tun wir das jetzt? Was gibt es, womit ich schnell meine OT-Landschaft sichern kann? Quasi als Quick-Win. Ja, Low-Hanging Fruits hatten wir schon mal. Jetzt nur mal aus der anderen Perspektive betrachtet. Wie kann ich schnell Sicherheit bekommen, wenn die Sichtbarkeit da ist und ich weiß, was ich schützen muss?
Genau, das ist natürlich, wenn man schon mal weiß, was man hat, dann ist man schon mal natürlich ein großes Stück weiter, weil dann kann man überhaupt Entscheidungen treffen. Ja, also wenn du natürlich nicht siehst, wie willst du überhaupt in eine richtige Richtung gehen, wenn man die Erkenntnis dazu hat. Aber sobald man natürlich weiß, was ich habe, kann man ja gezielt auf die Systeme zugehen. Das heißt natürlich erstmal vielleicht über die Netzwerkinfrastruktur nachdenken. Ist mein Netz wirklich so gut aufgebaut, wie ich es möchte? Ist die Segmentierung in Ordnung? Ist es vielleicht vonnöten, Dinge auszutauschen? Das ist natürlich auch eine Frage, weil manche Dinge kann man natürlich nicht einfach so austauschen, aber man könnte sie zum Beispiel isolieren von anderen Systemen. Mhm. Oder auch sich Gedanken machen, ist es erforderlich, zum Beispiel Fernwartungszugänge zu gestatten oder nicht, wenn man ja weiß, okay, ich müsste dieses System besser schützen, dass man so welche Schritte einleitet. Also generell die Handhabung der Geräte beziehungsweise welche Nutzer und welchen Nutzen möchte ich überhaupt mit den Geräten erreichen, das kann man sich nach der Erkenntnis, welche Geräte ich habe, einfach sich neu stellen. Weil kann natürlich sein, dass ich auch in meiner Fertigung Geräte betreibe, die ich überhaupt nicht mehr benötige. Das hat dann nicht nur noch einen Security-Aspekt, sondern auch vielleicht einen wirtschaftlichen Aspekt, aber dennoch auch einen Security-Aspekt, weil wenn ein System einfach so vor sich hinläuft und keiner sich dafür verantwortlich fühlt, wird es auch niemals überwacht bzw. gewartet oder sonstig kontrolliert. Und das ist natürlich für jeden Angreifer auch wieder eine schöne Möglichkeit, unentdeckt zu bleiben, um halt weitere Angriffsstufen abzufeuern.
Wir haben die Sicherheit ja jetzt immer von außen betrachtet. Das heißt, wir versuchen, die Produktionsstraßen und die OT-Systeme an sich zu sichern. Ja, vielleicht auch durch Prozesse und nicht nur durch technologische Lösungen. Ich frage mich gerade, ist denn das Bewusstsein bei den Herstellern von Produktionssystemen und OT-Komponenten denn mittlerweile auch so weit, dass von Hause aus mehr Sicherheit in die Systeme eingebaut wird? Oder fängt das gerade erstmal an? Ich meine, du hast ja auch schon gesagt, dass die Systeme sehr lange laufen. Ja, dann ist natürlich auch die Frage, in welchem Zyklus solche Systeme erneuert werden können. Aber grundsätzlich ist es ja schon wichtig, dass auch beim Hersteller da ein Bewusstsein für entsteht.
Genau, die Hersteller an sich, man sieht Ansätze, dass sie natürlich das verbessern wollen. Das sind halt, sind aber auch ganz klassische Sachen, die verbessern wollen. Was eigentlich, wenn man aus der IT kommt, sich denkt, ja, ist das schon längst erledigt? Das sind so Dinge wie verschlüsselte Übertragung von Daten. Ja. Die Hersteller haben diverse Protokolle, die in der Vergangenheit unverschlüsselt Klartext Daten übertragen. Das wäre natürlich jetzt im heutigen IT-Kontext, denkt man sich ja, wer macht sowas? Aber da ist es halt leider noch Standard, kann man so sagen. Aber auch generell, wie die Daten in den Geräten gehandelt werden. Das sind auch rudimentäre Dinge, die nicht eingehalten werden, die in der IT quasi Standard sind. Also verschlüsselte Speicherung, Zugriffskontrollen. Man merkt aber, wie gesagt, dass die Hersteller es teilweise erkennen und auch versuchen zu verbessern. Sie versuchen, ihre Protokolle anzupassen. Sie versuchen, die Daten in den Geräten zu schützen. Aber wie du schon sagt es, die Geräte sind teilweise so alt, dass halt die Frage ist, wenn wir eine Infrastruktur betreiben, soll ich die jetzt überhaupt austauschen? Es läuft ja super wie ein Uhrwerk. Welche Erfordernis hat es jetzt, diese Komponente auszutauschen? Und die Priorität liegt ja immer noch bei Betreibern von OT-Landschaften. Die Produktion muss laufen. Und jede Minute, die jetzt nicht läuft, kann zu finanziellen Einbußen führen. Deswegen sind natürlich die Hersteller von den Komponenten daran, wenn es neue Entwicklungen gibt, die Sicherheitsstandards, die heute aktuell sind, großmöglich dann in diese Komponenten einzubauen. Aber das ist auch noch nicht auf dem Niveau, wie man es eigentlich kennt. Ja. Aber sie sind auf einem guten Weg. Auch viele Hersteller sind auch Vorreiter. Aber es gibt auch viele, da hat sich leider nichts getan. Das muss man einfach so klar sagen.
Vielleicht ist es dann ja auch ein bisschen so, wenn heute ein guter Sicherheitsstandard geschaffen wird, also auch in dem System selbst, ist der in 5 Jahren schon wieder, ja nicht obsolet, aber auf jeden Fall nicht mehr aktuell. Und dann weiß man auch genau, welche Schwachstellen in dem System vorherrschen, welche ausgenutzt werden können, ja, also welche Schwachstellen der Angreifer nutzen kann. Und das bedeutet ja, nach 5 Jahren wird das System ja auch nicht erneuert, weil das sind ja auch Kosten und andere Gründe, die du erwähnt hast, warum man das nicht so einfach tut. Das heißt, dann ist man wieder an dem Punkt, dass man die Sicherheit ringsherum bauen kann. Also es letztendlich genau. Sieht es für mich so aus, es ist wichtiger, das Bewusstsein zu bekommen, ja, Prozesse zu schaffen und das Netzwerk oder die Anbindung an Netzwerke ringsherum sicher zu gestalten, als dass man sich darauf verlässt, dass der Hersteller die Produktionsmaschinen sicher macht. Ganz einfach gesagt.
Das hast du sehr schön gesagt, Tim. Das trifft es auch auf den Punkt, weil wenn du überlegst, dass diese Geräte, was du erwähnt, sehr alt sind, ist es so wie, könnte man sagen, schon fast wie IT-Asbest oder OT-Asbest. Ja, damals dachtest du ja, das ist der neueste Shit. Ja, mir hilft das von wegen gegen jegliche Feuerbeständigkeit, Langlebigkeit. Aber dann stellte man fest, dass es halt schädlich ist und du quasi das eigene Gift in dein Haus eingebaut hast. Aber wenn man natürlich dann dazu beiträgt, okay, isolieren, ich kümmere mich, ich habe das Bewusstsein, dass das eine Gefahr darstellt, dann kann man mit diesen Gefahren leben und sogar sich wappnen gegen zukünftige Gefahren. Ja, wenn man halt dieses Bewusstsein, was du gerade genannt hast, hat und auch immer weiter ausbaut. Man darf halt wie auch in der IT nie dazu verfallen, zu sagen, ich bin jetzt sicher, sondern es ist ein fortwährender Weg, den man gehen muss, um auch OT-Systeme stetig sicher zu halten.
Ich glaube, es gibt ja mittlerweile auch Hersteller, explizit für Sicherheitslösungen, die Netzwerke scannen und feststellen, okay, da sind OT-Komponenten beziehungsweise irgendwelche Steuerelemente, ja, Bussysteme, die doch über IP ansprechbar sind und so weiter und dann gleichzeitig auch Vorschläge machen, wie man das absichern könnte. Sowas gibt's ja mittlerweile.
Genau,
ja?
Es gibt diverse Hersteller, die das anbieten, die quasi erstmal auf verschiedenen Arten und Weisen das ermitteln können. Mhm. Sei es mit passiven Methoden, dass sie den Netzwerkverkehr mitlauschen und schauen, wer spricht denn da überhaupt. Aber auch teilweise mit aktiven Methoden. Natürlich aktiv muss man ein bisschen mit Fingerspitzengefühl da walten lassen, da die Geräte sehr empfindlich manchmal darauf reagieren. Aber durch die Erkenntnis, wer natürlich da jetzt spricht, ja, kann man ein schönes Schwachstellenmanagement auch betreiben. Ja, man sieht dann, okay, da ist ein Gerät, welches eine veraltete Softwareversion hat, kann die auch quasi mit gängigen CVE-Nummern quasi vergleichen, ob die irgendwie schon bekannt ist und dann ein Scoring auch machen. Dann sehen halt die Mitarbeiter, aha, ich habe jetzt ein Gerät mit dieser Schwachstelle und es wäre vielleicht schön, da etwas unternehmen. Und die Lösungen sind auch sehr modern und auch sehr unterstützend. Sie geben auch Handlungshinweise, was man machen kann. Sei es jetzt von wegen vielleicht eine Segmentierung oder im Zweifelsfall, wenn es sogar Updates gibt, das ist ja leider nicht so oft der Fall, einfach neue Update-Versionen aufzuspielen. Also man hat dann schöne Übersicht, welche Schwachstellen quasi vorhanden sind, welche Scoring die haben, also welche Bedrohungssituationen die darstellen und natürlich, wie man auch gegen die Schwachstelle vorgehen kann. Und das ist natürlich sehr schön. Und das ist nun nicht nur auf die einzelnen Komponenten bezogen, sondern auch auf die Kommunikation der einzelnen Geräte untereinander. Es ist ja schön, dass das Gerät vielleicht keine interne Schwachstelle hat, aber vielleicht ein Verhalten an den Tag legt, was Schwachstellen zulassen könnte, also unverschlüsselte Übertragung oder so. Das würde man auch mit so Lösungen, die du erwähnt hast, ermitteln können.
Okay. Also es hört sich so an, es gibt Möglichkeiten, ja, die sollte man auch tatsächlich nutzen. Wenn wir jetzt einen kleinen Fahrplan aufstellen würden, wäre das ja ungefähr so, dass wir sagen, erstens Sichtbarkeit war ja ganz wichtig, dann prüfen, welche Systeme haben wir, das ist ja Teil der Sichtbarkeit und auch feststellen, welche Schwachstellen sind vorhanden, klassifizieren der Schwachstellen und auf irgendeinem Weg die Informationen ranholen, wie bekomme ich diese Schwachstelle jetzt weg oder zumindest eingedämmt. In der Form, dass die nicht mehr ausnutzbar ist. Das ist so das, was man quasi als Fahrplan ganz grob festhalten könnte, oder?
Genau, das wäre der Fahrplan, wenn man aktiv damit beginnen würde. Aber was natürlich auch sehr wichtig ist, vor allen den Schritten, die du gerade erklärt hast, dass man eine kompetente Beratung bekommt, was man überhaupt machen will und wie man es umsetzt. Es bringt natürlich nichts, zu x-beliebigen Menschen zu laufen und sagen, ja bitte gib mir das und fertig. Das ist immer eine sehr individuelle Lösung. Ja. Das heißt, dass man erst mit dem Kunden reden muss, den verstehen muss. Und der Kunde muss auch sich erstmal selber verstehen. Das heißt, was macht er mache ich? Und die einzelnen Beteiligten, dass sie das auch verstehen. Das ist eigentlich so die große Kunst, das Bewusstsein zu schaffen. Und dann kommen alle diese Schritte, die du genannt hast, dass man mal anfängt. Das wäre dann der erste Schritt, um einfach mal die Sichtbarkeit zu schaffen. Und dann gibt es natürlich noch viel weitere Schritte, um die OT-Landschaft einfach noch stärker und zu gestalten und abzusichern.
Sehr guter Punkt. Okay, damit sind wir auch leider schon am Ende des heutigen Podcasts. Daniel, vielen, vielen Dank für die tiefen Einblicke, umfassenden Informationen und ich denke, wir haben alle eine wirklich gute Übersicht bekommen, was OT ist, auch die Abgrenzung zur IoT. Gut, dass wir das nochmal klargestellt haben und vor allem, wie kann ich als Unternehmen oder als Sicherheitsbeauftragter, jemand, der mit IT-Security zu tun hat, auch OT-Netzwerke schützen? Kleinen Fahrplan haben wir, wunderbar. Vielen, vielen Dank. Ich hoffe, wir sehen uns bald wieder, vielleicht auch mit einem anderen Thema. Wer noch ein bisschen mehr zum Thema OT erfahren möchte, kann gerne in die Shownotes schauen oder unseren Blogbeitrag dazu lesen auf der Magellan-Website. Und wir haben dieses Jahr wieder einen Stand auf der ITSA in Nürnberg und heißen euch auch dort herzlich willkommen und haben auch das Thema OT Security im Gepäck und beantworten gerne alle Fragen, die ihr so mitbringt. Noch einen kurzen Teaser fürs nächste Mal. Ich freue mich auch schon auf die nächste Folge und vor allem euch alle wieder begrüßen zu dürfen. Da geht es ums Thema Generationswechsel in der IT. Es ist also ein kulturelles Thema und wir setzen uns dort mit dem wachsenden Fachkräftemangel auseinander. Bis zum nächsten Mal. Ich freue mich. Bis dann. Ciao.